Sind in Kapitel 10, Vers 19. Ich denke, wir könnten die ersten paar Verse wieder lesen. Liest jemand Verse 19 bis 22? Ja, danke. Das ist jetzt wieder ein Aufforderungsteil. Wir haben jetzt einen ganz, ganz langen Lehrteil hinter uns von Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, die erste Hälfte. Bis hierher hat er uns den hohen Priester vor Augen geführt und dass dieser hohe Priester, der der Sohn Gottes ist, dass der ein viel besserer hoher Priester ist. Und dass das Heiligtum ein besseres Heiligtum ist und dass das Opfer ein besseres Opfer ist, das er darbringt. Und jetzt, aufgrund von all dem, was er jetzt gelehrt hat, kommt diese Aufforderung. Es ist eine ganze Reihe von Aufforderungen. Hier die erste: Lasset uns hinzutreten. Also da wir also Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Von dem hat er jetzt die ganze Zeit gesprochen. Der hohe Priester ist hineingegangen und weil der hohe Priester, und der hat uns einen Weg gebahnt durch sein Blut, durch sein Fleisch, das er gegeben hat am Kreuz. Und er sagt hier, das ist ein lebendiger Weg, ein Weg, der frisch ist, der lebendig ist, der ist, es sagt hier, auf einem lebenden Weg, den er uns frisch eingeweiht hat, eröffnet hat. Also das, genau dieses Wort steht hier im Griechischen, frisch eingeweiht, ganz neu eingeweiht, wie sozusagen am ersten Tag der Einweihung, wenn eine Straße eingeweiht wird. Ja, das ist alles frisch eingeweiht, frisch eröffnet. Und diesen Weg hat er uns gebahnt und frisch eröffnet durch den Vorhang, das heißt sein Fleisch, das heißt durch sein Fleisch. Man ist sich nicht ganz sicher übrigens in der Übersetzung, und wir haben selber hin und her überlegt, soll man hier hindurch hinzufügen als in Klammer, oder soll man das streichen? Ist es das Mittel, wodurch der Weg frei wurde? Sein Fleisch. Sein Fleisch ist der Vorhang. Und dieses Fleisch wurde hingegeben und dadurch ist der Vorhang zerrissen und dadurch ist der Weg frei. Oder meint er einfach, er ist durch den Vorhang hindurchgegangen? Also ich bin mir nicht ganz sicher hier. Aber der Sinn ist klar, also der Sinn des ganzen Satzes, auch des Satzes des Vers 19 und Vers 20 ist klar. Der Herr Jesus hat durch sein Blut einen neuen Weg gebahnt. Und dieser Weg in das Heiligtum, der ist jetzt offen durch Jesus Christus, durch sein Blut, durch sein Fleisch, das er hingegeben hat. Und weil das so ist, weil der Und weil wir einen großen Priester haben, Vers 21, weil wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, hier ist das Haus Gottes wieder gleich wie in Kapitel 3, das ist hier die Familie Gottes. Er ist ein großer Priester für das Volk Gottes. Das Volk Gottes ist das Haus Gottes. Er ist der große Priester über dem Haus Gottes, über der Familie Gottes. Und er ist ein großer Priester, groß in seinem Wesen, er ist der Sohn Gottes, groß in seiner Tat, die er für uns vollbracht hat, die ist großartig. Er hat ein hervorragendes Amt bekommen, ein besseres als das Amt des Aaron. Er ist ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, die ist größer. Also er ist in mehrfacher Hinsicht groß, dieser hohe Priester. da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, lasset uns hinzutreten. Also hier habe ich hier eine Gliederung. Zuerstens, warum, auf welcher Basis können wir hinzutreten? Wegen diesem hohen Priester, weil er einen Weg geschaffen hat, weil er den Weg gebahnt hat in das Allerheiligste, das heißt in die Gegenwart Gottes hinein. Genau dorthin ist er nämlich gegangen, in den Himmel. Und wie sollen wir jetzt hinzutreten? Jetzt kommen mehrere Ausdrücke. Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Zuversicht des Glaubens, die Herzen besprengt und so los von bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. 4 Ausdrücke. Man fragt sich überhaupt, was heißt denn das Hinzutreten? Konnte man nicht im Alten Testament auch beten? Die konnten doch auch beten. Die konnten doch auch hinzutreten im Geiste sozusagen zu Gott. Aber das ist hier nicht gemeint. Der Zusammenhang ist der ganze Tempeldienst. Der Tempeldienst war so eingerichtet, dass die Israeliten nicht hinzutreten konnten. Das heißt, sie konnten nicht wirklich eine ungehinderte, innige Gemeinschaft mit Gott pflegen. Das war alles Schatten, das waren alles schattenhafte Dinge, die alttestamentliche Welt. Das war ein Haus aus Steinen. Wir haben heute kein Haus Gottes mehr. Es gibt manchmal Christen, die sagen, Herr, wir danken dir, dass wir in deinem Haus uns versammeln dürfen. Und dann meinen sie die Steine, das Gebäude. Das Gebäude ist aber nicht das Haus Gottes. Eine Kirche ist auch nicht das Haus Gottes. Das Haus Gottes war im Alten Testament ein Haus mit Steinen, der Tempel. Und im Neuen Testament ist das Haus Gottes lebendige Menschen, lebendige Steine. Jeder einzelne Gläubige ist ein Stein im Haus Gottes. Das neutestamentliche Haus Gottes ist ein geistliches Haus und das Heiligtum ist der Himmel, das Allerheiligste da drinnen. Das wird hier so verglichen. Und wir haben gestern schon gesehen, der Tempel war ein Schatten, der ganze Opferdienst, der Opfergottesdienst war ein Schatten. Wir haben heute keinen Opfergottesdienst mehr. Wir brauchen auch keinen Opfergottesdienst mehr. Der Opfergottesdienst, den hat der Herr Jesus vollbracht. Er ist unser Opfer und er ist unser Priester, der diesen Opferdienst vollbracht hat. Wir dürfen jetzt direkt hinzutreten in das innere Heiligtum. Eine neue Welt hat sich erschlossen. Das ist eine geistliche Welt, ein geistlicher Gottesdienst. Der Herr Jesus hat gesagt zur Samariterin, es kommt der Tag und die Stunde, die beginnt schon, Gläubigen Gott anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Nicht in diesem Haus und nicht in jenem Haus, sondern im Geist. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Also es geht hier um das Hinzutreten zu dem neutestamentlichen, zu der neutestamentlichen geistlichen Welt, die der Herr durch sein Opfer und seinen hohen Priesterdienst geschaffen hat. Und wenn wir jetzt hinzutreten, wie sieht das aus? Nun, wir können das nur im Geiste, wir können ja noch nicht wirklich in den Himmel hineintreten. Niemand kann direkt in den Himmel gehen, es sei denn, er stirbt. Aber wie tritt man denn jetzt hinzu? Und er sagt hier, das Erste ist mit wahrhaftigem Herzen. Das ist kein Spiel, das ist nicht eine rituelle Sache. Das sind keine Selbstgespräche, sondern ich kann so kommen, wie ich bin. Er hat mein Herz wahr gemacht, er hat mein Herz gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Ich kann mit wahrhaftigem Herzen kommen. Zweitens, in Zuversicht des Glaubens, in voller Zuversicht heißt es hier im Griechischen, in voller Zuversicht des Glaubens, also mit ganzer Glaubensgewissheit. Ich brauche nicht irgendwie zweifeln, ja, darf ich überhaupt? ich brauche nicht zagen, zaghaft sein. Ich darf direkt an das Herz Gottes kommen. Also kann vertrauen, dass er da ist, dass er mich liebt, dass er mich hört und dass dieses neue Haus oder dass jetzt dieser neue Gottesdienst ein geistlicher Gottesdienst ist, obwohl ich also nichts tue, keine Riten habe, keine äußerlichen Dinge habe, darf ich aber im Glauben kommen. Glauben heißt nicht schauen. Er wird später in Kapitel 11 wieder erklären, was Glauben heißt. Ganzes Kapitel lang nimmt er sich Zeit über das Thema Glauben. Da warten wir also noch. Lassen wir uns das dann in Kapitel 11 erklären. Aber hier, in voller Zuversicht des Glaubens darf man hinzutreten und dann die Herzen besprengt und so losgemacht vom bösen Gewissen. Das ist natürlich ein Bildwort. Das Herz ist ein Bild und besprengt ist ein Bild. Das sind gerade zwei Bilder. Was heißt das? Das Bild ist nur verständlich, wenn man das Alte Testament kennt. Im 2. Mose 29, Vers 21, da war das so, im Alten Testament, vielleicht könnte man das lesen. Kann jemand das vorlesen? Als Aaron und seine Söhne zum Priestertum gesalbt wurden, da gab es einen Ritus. Und was geschah dann?
Und nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist, und von dem Salböl, und sprenge es auf Aaron und auf seine Kleider und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm. So werden er und seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm geheiligt.
Also, die müssen mit Blut besprengt werden. Da gibt es noch Öl und auch, aber das Wichtige ist hier das Blut. Das Blut muss auf die Kleider gespritzt werden. Das Blut von einem Opfertier. Und damit wird er fähig gemacht, dass er eintreten darf in das Allerheiligste, der hohe Priester, einmal im Jahr. Und die anderen, die dürfen in das vordere Zelt eintreten. Aber sie müssen alle die Kleider müssen besprengt sein. Und hier ist, in unserem Text sind nicht die Kleider, die besprengt werden, sondern die Herzen, die besprengt werden. Nicht das Äußere, sondern das Innere wird besprengt. Das Herz ist das Innere des Menschen, das Geistige des Menschen. Und innerlich müssen wir gereinigt werden. Äußerlich ist es, die äußerliche Reinigung, die macht einen Menschen nicht fähig, vor Gott treten zu dürfen. Aber die innere Reinigung, und das ist eine Reinigung mit Blut, nicht mit Wasser. Die Blutreinigung, die bezieht sich auf das Gewissen. Er sagt hier, gereinigt oder besprengt eigentlich, besprengt und dadurch gereinigt vom bösen Gewissen. Also das Gewissen hat mir immer gesagt, du bist ein Sünder und du darfst nicht in die Gegenwart Gottes treten. Und jetzt hat das Blut des Herrn Jesus, der Herr Jesus hat sein Blut vergossen und jetzt darf ich dieses Blut anwenden auf mein Leben sozusagen, darf mich, wie wenn ich mich bespritzt hätte mit seinem Blut. Und das macht mich würdig, sodass ich nicht mehr mit einem Sündenbewusstsein in seine Gegenwart trete. Das ist hier gemeint. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist genauso ein Bildwort wie das andere. Das lesen wir in 2. Mose 30, Vers 20. Kann man gerade auch noch lesen. 2. Mose 30, Vers 20. Es gibt mehrere Stellen. Ich habe jetzt einfach eine rausgenommen. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen, wo das geschrieben ist. Ja, bitte.
Gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen.
Ja, in die Stiftshütte, bei mir heißt es, wenn sie in das Zelt der Begegnung, das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, dann sollen sie sich mit Wasser waschen. Also der Körper, der Leib wird mit Wasser gewaschen, es geht wieder um die Priester. Aaron und seine Söhne sollen also gewaschen werden. Sie müssen sich waschen, bevor sie hineingehen. Das Wasser spricht von Reinigung. Hier ist es der Leib, der gereinigt wird. Aber das ist ja ein Bild. Jetzt fragen wir uns natürlich, wofür ist das ein Bild? Nun, ich habe mir, was uns helfen kann, ist, wenn wir im Neuen Testament mal lesen, wie wird das Wasser im Neuen Testament verwendet. Und ich habe da eine Reihe von Bibelversen. Ich suche gerade die Folie. Sollte hier kommen. Ja, jetzt. Zum Beispiel eine Bibelstelle im Neuen Testament, als der Herr Jesus an jenem Abend, Gründonnerstagabend, ist heute nicht Gründonnerstag? An jenem Abend, da hat er sich getroffen mit den Jüngern zum Mahl des Herrn, zum Passa, eigentlich zum Passamahl, und dann hat er das Mahl des Herrn eingesetzt. Aber bevor er das getan hat, hat er den Jüngern die Füße gewaschen. Und dann kommt er zu Petrus und sagt, und Petrus sagt, nein, Herr, du sollst mir niemals die Füße waschen. Petrus hat sich geschämt. Und dann sagt der Herr, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dann sagt Petrus, ach so, wenn das so ist, dann bitte wasch mich ganz. Dann Kopf und alles. Das war rührend eigentlich von Petrus, oder? Er sagt, wenn das Gemeinschaft fördert, dann bitte dann noch mehr Gemeinschaft. Ja? Und dann sagt der Herr Jesus zu ihm dieses Wort. Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, sich zu waschen als nur die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, jedoch nicht alle. Das Bild, das dahinter steckt, ist das, wenn ein Jude sich gebadet hat, da gab es ja öffentliche Badeanstalten. Man hatte nicht sein Badezimmer zu Hause, das gab es nicht. Also man hatte keine Dusche. Ja. Jetzt geht man ins öffentliche Badhaus, wäscht sich ganz und dann kommt man nach Hause, aber dann sind die Füße wieder schmutzig, weil man hat ja Sandalen an und die Straßen sind staubig, und dann muss man, wenn man ins Haus tritt, die Füße waschen. Ansonsten ist man ja rein. Und genau dieses Bild verwendet der Herr Jesus hier an dem Abend, und er sagt, ihr seid doch alle rein. Nicht alle, ihr seid rein, einer ist ausgenommen. Ja, was hat der Herr Jesus gemeint? Hat er gemeint, ihr seid alle getauft, nur Judas ist nicht getauft? Taufe gab es noch gar keine. Und wenn schon Taufe, dann Johannes-Taufe, Judas war auch getauft mit der Johannes-Taufe. Es geht nicht um die Taufe, es geht um eine innere Reinigung. Ihr seid alle rein, heißt, ihr seid alle innerlich gereinigt. Das heißt, ihr habt Sündenvergebung durch mich. Ich bin euer Garant für eure Sündenvergebung, weil ihr an mich glaubt. Nun, das Blut sollte er erst vergießen, aber auf Kredit hat er ihnen das, aufs Vorschuss hat er ihnen gegeben. Er hat sie schon von Sünden gereinigt, bevor er überhaupt am Kreuz gestorben ist. Hat er übrigens bei anderen Menschen auch getan. Die Sünderin kommt und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, wie kann er vergeben? Auf Kredit, auf Vorschuss kann er vergeben, weil er für diese Sünderin sterben wird am Kreuz. Und so hatte die Jünger auch ihre Sünden vergeben im Blick auf sein Opfer auf Golgatha. Und er sagt, ihr seid alle rein, mit Ausnahme von Judas, der war nicht rein. Und eine andere Stelle im Titusbrief, Titus Kapitel 3, Vers 4 bis 6, das habe ich hier, das lese ich gerade vor. Als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, nicht aufgrund von Werken, die wir vollbracht haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit rettete er uns durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung durch den Heiligen Geist, den er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich auf uns ausgoss. Also hier der Hauptsatz ist, als die Güte Gottes erschien, rettete er uns durch die Waschung der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt war eine Waschung. Die Wiedergeburt, Johannes, ich glaube, ich habe hier noch die Stelle dazu. Nachher. Die Wiedergeburt war eine Waschung. Durch die Wiedergeburt wurden sie gewaschen, das heißt Sündenvergebung. Und sie bekamen den Heiligen Geist. Sie wurden innerlich erneuert durch den Heiligen Geist, den er ausgegossen hat auf uns. Das ist ja alles geschrieben nach Pfingsten. nachdem der Heilige Geist schon ausgegossen war. Und jeder, der zum Glauben kam, bekam den Heiligen Geist und bekam dadurch eine innere Erneuerung, Leben. Und er bekam Sündenvergebung. Und er nennt das hier die Waschung der Wiedergeburt. Oder, andere Stelle, es geht uns da um dieses Wasser. Wir möchten dieses Wasser verstehen. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11, schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth: Oder wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Königreich Gottes nicht erben werden? Werdet nicht irregeleitet. Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lüstlinge noch Homosexuelle noch Liebe noch Diebe noch Habsüchtige noch sich Berauschende noch Schmäher noch Räuberische werden das Königreich Gottes erben. Und dieses waren etliche von euch. Ihr wurdet jedoch gewaschen. Ihr wurdet gewaschen. Einige waren so, wie die da aufgezählt sind. Unzüchtige und Homosexuelle und Diebe und so weiter. Also jetzt haben sie sich bekehrt und dann wurden sie gewaschen, gereinigt von ihrer Sünde. Und ihr wurdet geheiligt. Geheiligt heißt, Gott dienstbar gemacht, abgesondert für Gott. Gott geweiht. Ihr wurdet gerechtfertigt in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Also wieder gewaschen, ein Bild auf die Sündenvergebung. Dann weiter. Nächste Stelle, in Hesekiel 36, Vers 25, eine prophetische Stelle aus dem Alten Testament, da hat Gott gesagt, wenn der Messias kommen wird, wenn die Heilszeit kommen wird für Israel, die herrliche Zukunft Israels, dann sagt er, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten werde ich euch reinigen. Hier haben wir genau das gleiche Bild, Wasser reinigt von Unreinheiten. Das ist natürlich ein spezielles Wasser. Das ist geistliche Reinigung, nämlich Sündenvergebung. Von Unreinheiten werde ich euch reinigen und ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist dann der Heilige Geist. Den gebe ich in euer Inneres. Zweierlei, Sündenvergebung und Heiliger Geist. Dann noch eine Stelle, Johannes 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Das ist das Gespräch Jesu mit Nikodemus in Johannes 3, Vers 3. Nikodemus fragt dann, wie kann das geschehen? Soll ich wieder neu in meine Mutterleibe gehen und von Neuem geboren werden? Wie geht das? Jesus antwortete, Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Königreich Gottes eingehen. Merkt ihr die Begriffe Wasser und Geist? Und habt ihr das von oben gesehen? Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ich gebe meinen Geist in euch. Das eine spricht von Sündenvergebung, das andere spricht von Erneuerung durch den Heiligen Geist. Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird, also Reinigung und Erneuerung, kann er nicht in das Königreich Gottes eingehen. Das aus dem Fleisch geborene ist Fleisch, das aus dem Geist geborene ist Geist. Verwundere dich nicht, weil ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen. Du weißt jedoch nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also der Wind, man sieht den Wind nicht, wo er weht. Man sieht nur die Auswirkungen. Man hört das Sausen, man weiß aber nicht, nur durch die Auswirkung kann man feststellen, woher er kommt. Aber sonst könnte man, wenn man bei nichts herumfliegen würde, wüsste man nicht, woher der Wind weht und wohin er geht, wenn man nur rausschaut. Ja. Genauso ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Du siehst es nicht, aber du siehst die Auswirkungen. An den Auswirkungen kann man den Wind sehen und an den Auswirkungen kann man die Wiedergeburt sehen. Das heißt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und gereinigt wird, durch Sündenvergebung, innerlich gereinigt, und den Heiligen Geist bekommt, eine innere Erneuerung bekommt, dann wird sich das auswirken. Und an den Auswirkungen, an der Frucht, wird man es dann merken, wird man es dann sehen. Wir merken jetzt alle diese Verse, die ich gezeigt habe, immer wieder haben wir gesehen, Wasser spricht von Reinigung. Also wenn wir jetzt zurückgehen, noch einmal zu unseren Versen, diese vier, ihr Herzen gereinigt vom bösen Gewissen, die Herzen besprengt vom bösen Gewissen, losgemacht, den Leib gewaschen mit reinem Wasser, das ist ein Bildwort und spricht von Sündenvergebung. Sündenvergebung wie der Priester am Leib gewaschen werden musste, so müssen wir innerlich gewaschen werden. Manche meinen, das spreche von der Taufe. Das kann nicht sein, Geschwister. Er kann nicht von der Taufe sprechen. Durch die Taufe wird man nicht besser vor Gott. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen einer inneren Handlung, eines inneren Geschehens. Die Taufe ist immer eine Folge vom Glauben. Zuerst ist man gläubig und hat schon ein reines Gewissen und dann lässt man sich taufen. Es ist nicht so, dass man durch die Taufe ein reines Gewissen bekommt. Das reine Gewissen ist vorher da und dann lässt man sich taufen. Wir haben die Stelle in 1. Petrus 3, Vers 21 diese Woche schon mal gelesen. Die Taufe ist eine Verpflichtungserklärung eines gereinigten Gewissens, eines guten Gewissens vor Gott. Also man verpflichtet sich Gott in der Taufe. Es ist eine Antwort, ein Zeugnis, dass Gott sich verpflichtet, dass man diesem jetzt dem Herrn nachfolgt. Also das hat nichts mit der Taufe zu tun hier. Außerdem hätte er das schreiben können. Hätte einfach Taufe schreiben können, dann wäre jegliches Missverständnis weg. Nein, er schreibt hier bewusst in der Sprache der Priester aus dem Alten Testament. Deshalb sagt er, den Leib, die Herzen besprengt und den Leib gewaschen. Das heißt, sie sind jetzt fähig einzutreten. Es sind dazu Fragen zu diesen. Ich möchte jetzt nicht, dass man da, dass es Unklarheiten zurückbleiben. Ist das klar? Also, dann die zweite Aufforderung ist, lasst uns das Bekenntnis festhalten, Vers 23. Lasst uns festhalten das Bekenntnis der Hoffnung als eines, das nicht wankt. Denn der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Was sollen wir festhalten und warum sollen wir festhalten? Was? Das Bekenntnis der Hoffnung. Hoffnung steht für das, was wir hoffen. Das heißt, das, was der Inhalt unserer Hoffnung ist. Der Inhalt unserer Hoffnung ist, dass wir in ein neues Jerusalem hineingehen, dass wir in einen ewigen Himmel gehen, ein himmlisches Heiligtum. Eines Tages werden wir das sehen. Heute sehen wir es nicht. Aber dieses Bekenntnis der Hoffnung ist festzuhalten. Wir haben über Hoffnung schon einiges gelesen und ich darf kurz erinnern. Wenn wir da jetzt den Hebräerbrief ein bisschen zurückgehen. Ja, wir haben ja gelesen in Kapitel 7 von einer besseren Hoffnung. Kapitel 7, Vers 19. Am Ende von Vers 19. Das eine wird aufgehoben und das andere wird eingeführt, nämlich eine bessere Hoffnung. Dann gehen wir noch weiter zurück. Kapitel 6, Vers 18. Am Ende von Vers 18. Wir sind geflüchtet, wir haben unsere Zuflucht genommen, um die vorgelegte Hoffnung zu ergreifen und festzuhalten. Kapitel 6, Vers 11. Wir begehren, dass jeder denselben Fleiß beweise hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende. Es geht um ein gewisses Ziel. Ja? Jetzt gehen wir noch weiter zurück. Kapitel 3, Vers 6. Christus als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wenn wir nur die Freimütigkeit und das Rühmen der Hoffnung als eine Feste bis zum Ende festhalten. Es geht um ein Ziel, ein herrliches Ziel. Dann noch weiter zurück, Kapitel 2, Vers 10. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit bringt, den Anfänger ihres Heils durch Leiden hindurch zum Ziele zu bringen. Da geht es um ein Ziel. Dort ist der Herr Jesus hingegangen und dort zieht er die anderen nach. Und dann in Kapitel 2, Vers 3, wie werden wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil missachten? Ein Heil. Dann Kapitel 1, Vers 14. Diese Engel, sind sie nicht alle dienstbare Geister zum Dienst ausgesandt worden für die, die im Begriffe sind, das Heil zu erben? Da wird was geerbt. Das Erbe ist ein Heil. Und von dem Erbe haben wir auch noch gelesen in Kapitel 9, Vers 15. 9,15. Deswegen ist der Mittler eines neuen Bundes, auf das, nachdem ein Tod geschehen war, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die, die gerufen worden sind, die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Es geht um ein ewiges Erbe. Und wenn wir dann lesen in Kapitel 11, dieses ewige Erbe, auf das hat Abraham schon gehofft, Kapitel 11, Vers 16, Vers 15, Vers 14, die das solches sagen, machen offenbar, dass sie ein Vaterland suchen. Wenn sie dabei an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, dann hätten sie ja Zeit und Gelegenheit gehabt, umzukehren. Nun haben sie sich aber nach einem besseren ausgestreckt, das heißt nach einem himmlisches Vaterland. Weshalb Gott sich ihrer nicht schämt, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das himmlische Vaterland ist eine Stadt, eine himmlische Stadt. Später in Kapitel 13 lesen wir von einem himmlischen Jerusalem. Kapitel 13, Vers 14. So lass uns zu ihm hinausgehen, außerhalb, Vers 13. So lass uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen, denn wir haben hier nicht eine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Wir merken, die ganze Hoffnung Israels, die hier vor Augen gestellt wird, ist eine zukünftige himmlische Stadt. Das ist die Hoffnung Israels. Und er sagt, sie sollen das festhalten. Sie sollen nicht zum irdischen Israel zurückkehren. Bitte nicht. Warum sollen sie festhalten? Was sagt dann der Text? Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Kapitel 10. Warum sollen sie festhalten? Weil der Verheißende treu ist. Weil der, der die Verheißung gegeben hat, zuverlässig ist. Treu und zuverlässig. Also wir sollen ohne zu wanken, ohne zögern und zagen und verzagen und zweifeln, sollen wir festhalten, er ist unser treuer Hohepriester und er hat eine ganz wunderbare Verheißung gegeben und diese Verheißung wird er auch erfüllen. Wäre er nicht treu, dann wäre unser Festhalten umsonst. Ist er aber treu, dann habe ich einen Grund zum Festhalten. Wenn Jesus treu ist, der Hohepriester, dann weiß ich, wenn ich festhalte, werde ich das alles bekommen. Aber die Tatsache, dass er treu ist, heißt nicht, dass ich nicht festhalten brauche. Festhalten muss ich schon. Festhalten im Glauben. Es geht ums Glauben. Ja. Festhalten im Glauben, das geschieht nicht automatisch. Es gibt ja Christen, die meinen, wenn man wirklich wiedergeboren ist, dann wird man automatisch festhalten. Nein. Er sagt ja hier, sie sollen festhalten. Und es geht um wiedergeborene Christen. Wiedergeborene Menschen müssen festhalten. Allein diese Stelle würde schon diese Lehre Lügen strafen, die sagt, wenn man einmal wiedergeboren ist, kann man nie mehr weggehen von Jesus. Das ist eine falsche Lehre. Festhalten. Das ist, ist dieser Aufruf. Nächstens, 24. Lasst uns aufeinander achten, um anzuspornen zur Liebe und zu edlen Werken und dabei unser Zusammenkommen nicht aufgeben, so wie es bei etlichen Sitte ist, sondern aufrufen und aufrichten und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also hier, sie sollen aufeinander Acht haben. Nicht als Polizisten, Christen sind keine Polizisten, sondern sie sind eine Familie. Und in einer Familie schaut man zueinander. Acht haben im positiven Sinne. Anspornen, gegenseitig um sich anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das tut man, indem man ein Vorbild ist. Ich sporne andere zur Liebe an, wenn ich in Liebe wandle. Und die anderen sehen, aha, so sieht Liebe aus. Anspornen zur Liebe, zu guten Werken. Edle Werke heißt hier im Griechischen. Schöne Werke sind es. Schöne. Im Griechischen heißt das Wort edel hier. Kalos heißt eigentlich schön. Vortrefflich. Die Werke sind Taten. Also vortreffliche Taten, Tätigkeiten. Christen sollen mit vortrefflichen, schönen Tätigkeiten beschäftigt sein, die Frucht bringen für die Ewigkeit. dabei unser Zusammenkommen nicht, hier steht verlassen steht eigentlich gar nicht, es steht unser Zusammenkommen nicht aufgeben. Na gut, ist dasselbe, kommt letztlich auf dasselbe hinaus. Was war hier? Diese Christen waren in Gefahr, dass sie sich nicht mehr treffen. Christen haben sich ja im Neuen Testament, haben Christen sich gerne getroffen. Sie sind zusammengekommen, um gemeinsam zu beten, gemeinsam das Wort Gottes zu lesen, gemeinsam zu loben und zu singen und auch sonst gemeinsam das Mahl des Herrn zu sich zu nehmen. Das war ganz formlos. Da gab es nicht jetzt so starre Formen, wie das heute bei uns manchmal ist. Nein, das war ganz formlos, so wie die Jünger das mit dem Herrn Jesus ja auch formlos getan haben. Aber man war zusammengekommen. Man hat gemeinsam des Todes des Herrn gedacht. Da hat man das Brot herumgereicht und den Wein herumgereicht, einer dem anderen weitergegeben und haben gegessen und haben gebetet, haben gedankt, überhaupt, man war zusammen, man hat sich ausgetauscht, man hat einander ermutigt. Und dieses hört dann auf, wenn eine Verfolgung kommt. Dann denkt sich der eine, wenn der Nachbar mich sieht, dass ich zu denen gehe und da könnte er mich verraten und so weiter. Und versteht, dann haben sie aufgehört, sich zu treffen. Und das darf nicht sein. Christen sollen sich treffen, oft treffen. Es gab im Neuen Testament auch regelmäßiges Treffen, also mindestens am Tag des Herrn, am Tag der Auferstehung, liest man in Apostelgeschichte 20, die haben sich am Tag des Herrn getroffen. Und in 1. Korinther 16 gibt es auch so einen Ausdruck, am ersten Tag der Woche, wenn ihr zusammenkommt, beziehungsweise am ersten Tag der Woche soll jeder etwas zurücklegen. Und da ging es um eine Sammlung, sie sollten da sparen für etwas. Jedenfalls, es gab so regelmäßiges Zusammenkommen, und es gab überhaupt auch unregelmäßiges Zusammenkommen. Und weder das eine noch das andere soll man aufhören. Man soll dabei bleiben. Es geht hier nicht um ein starres Gottesdienst-Denken, wie wir das heute haben. Heute redet man ja von Gottesdienst. Sonntag ist Gottesdienst, oder? Kennt ihr? Ich kannte das früher nicht. Als ich zum Glauben kam und wir uns am Sonntag getroffen haben, haben wir nicht Gottesdienst gesagt. Uns war klar, der Gottesdienst dauert die ganze Woche. Wir haben gesagt, wir kommen einfach zur Versammlung. Wir versammeln uns oder zur Zusammenkunft. Irgendwie haben wir das genannt. Das hieß nicht Gottesdienst. Und wir haben uns geweigert, das Gottesdienst zu nennen. Das ist ja auch nicht in dem Sinn ein spezieller Gottesdienst. Das ganze Leben ist ein spezieller Gottesdienst. Das ganze Leben, 24 Stunden pro Tag. Ich darf sogar als Gottesdienst schlafen. Ich darf sagen, so Herr, jetzt gehe ich schlafen und ich möchte dir damit dienen, weil ich weiß, ich muss Kraft sammeln für den nächsten Tag, sonst kann ich morgen nicht mehr dienen. Also bitteschön, auch das Schlafen ist Gottesdienst, aber man muss auch aufpassen, dass man nicht nur schläft. Man kann ja auch essen als Gottesdienst, aber bitte nicht nur essen, oder? Es hat alles seinen Platz. Ja. Gottesdienst heißt, dass wir unser tägliches, alltägliches Leben in den Dienst Gottes stellen. Alles in den Dienst Gottes stellen. Denn ich gehe jetzt arbeiten. Es gab einen Tag, wo Petrus arbeiten ging, nicht um Geld zu verdienen. Oft denken wir, ja, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen. Du Heide, die Heiden gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Was machen die Christen? Die Christen gehen arbeiten, weil Gott sagt, wir arbeiten. Wie war das mit Petrus? Petrus geht arbeiten, um Geld zu verdienen. Und eines Tages sitzt er am Strand und der Herr Jesus ist am Predigen und er ist am Netze putzen oder flicken. Und dann sagt der Herr Jesus zu Petrus, Petrus, fahr hinaus, geh arbeiten, fischen. Und dann zuerst will er nicht und denkt sich, der Herr Jesus, der kennt sich nicht aus, der weiß nicht, er ist kein Spezialist in Sachen Fischen. Aber nachher sagt er, weil du es sagst, auf dein Wort hin, gehe ich jetzt arbeiten. Ich gehe nur arbeiten, weil du es sagst. Nicht um Geld zu verdienen, Fische zu fangen und Geld zu verdienen. Ich gehe nur arbeiten, weil du es sagst, Herr, geh arbeiten. Und dann tut er es als Gottesdienst sozusagen. Das erste Mal in seinem Leben ging er arbeiten, nur weil Jesus sagt, geh arbeiten. Und was geschieht? Große Frucht. Wir sollten auch das lernen. Ich arbeite in der Küche, ich arbeite den Kindern, ich arbeite in der Firma oder wo auch immer. Als Gottesdienst. Herr, das mache ich jetzt als Gottesdienst, weil du sagst, geh arbeiten und mein ganzes Leben gehört dir. Das ist der Gedanke. Ich gehe in die Schule als Gottesdienst. Gehst du in die Schule als Gottesdienst, Malis? Jeder von uns ist gefragt. Ja. Gottesdienst. Ich gehe jetzt, weil Gott sagt, das ist jetzt mein Platz. Und ich diene dem Herrn als Schüler und als Student. Also, wo waren wir? Verlassen das Zusammenkommen, nicht das Zusammenkommen, nicht verlassen. Das ist nicht der Gottesdienst gemeint, sondern gemeint ist einfach das Treffen. Bitte nicht aufhören, euch zu treffen. Das, was wir am Sonntag tun, sollten wir eigentlich nicht Gottesdienst nennen, sondern wir sollten es nennen einfach, wir kommen zusammen. Und was machen wir? Entweder das Mahl des Herrn oder wir studieren die Schrift oder einer hat sich mehr vorbereitet und der gibt mehr weiter und die anderen geben weniger weiter und die anderen beten und so weiter. Einfach, wir kommen zusammen, um zu singen, dem Herrn zu ehren und uns gegenseitig aufzubauen. Das ist Christentum, ist ganz was Einfaches. Wir müssen diese rituellen Dinge mal auf die Seite tun, da kommt das eigentliche Wesen des Christentums viel mehr zum Tragen und es wird viel schöner. Nächstens, wir rufen einander auf, sondern aufrufen, das Wort heißt nicht ermahnen, auch wenn es in der Schlachter so steht. Das Wort heißt aufrufen, ist ein positives Wort. Ermahnen, das ist aber eine ernste Sache. Wenn der Chef sagt, es kommt jetzt eine Ermahnung, dann ist nicht mehr gut. Aber aufrufen ist positiv. Das ist ermuntern, ermutigen, zusprechen, zureden, aufrichten. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Man konnte den Tag ja schon nahen sehen. Man konnte die Gerichtswolken am Himmel schon damals sehen, wo der Herr zum Gericht kommen würde. Und dieses Israel, der Herr wird sein Volk richten, werden wir gleich später noch lesen. Das stand alles unmittelbar bevor. Und dann Vers 26. Denn wenn wir von uns aus sündigen oder in voller Absicht sündigen, ja, vielleicht lesen wir den ganzen Text. Denn wenn wir vorsätzlich und in voller Absicht sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig, aber ein gar furchtbares Erwarten des Gerichtes und ein Eifer des Feuers, das im Begriff ist, die Widersacher zu fressen, zu verzehren. Dieses Denn ist ganz wichtig. In der Bibel ist jedes Wort wichtig. Dieses Denn schließt an das, was er vorher gesagt hat. Was hat er vorher gesagt? Wir sollen festhalten, wir sollen einander ermutigen, wir sollen einander anspornen, wir sollen das Treffen nicht aufgeben, wir sollen auch einander aufrufen. Warum? Weil viel auf dem Spiele steht. Denn wenn wir von uns aus sündigen, ein anderes Opfer gibt es keins mehr. Jetzt frage ich an euch, welche Sünde denn? Wir hatten das schon mal. Welche Sünde denn? Welche Sünde sündigen? Lügen? Stehlen? Schlechte Gedanken haben? Um welche Sünde geht es ihm? Wenn wir vor... Bitte. Es ist die Sünde von Kapitel 3, die er schon die ganze Zeit, von der er schon die ganze Zeit gesprochen hat. Kapitel 3, Vers 12, glaube ich. Seht zu, Brüder, dass nicht in etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird, im Abfall von dem lebendigen Gott begriffen. Sondern ruft euch untereinander auf, jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Es geht hier um die Ursünde. Die Ursünde ist, ich lasse es fallen. Ich gehe zurück ins Judentum. Das war die Gefahr jener Hebräerchristen. Heute sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Heute sagt sich jemand, ich lasse das mit Christus, ich gehe wieder zurück in die Welt. Kann auch sein. Ja. Aber hier, da war es das Judentum. Das heißt, Christus fahren lassen. Das ist hier das Absichtliche, in voller Absicht sündigen. Mit vollem Wissen, ich lasse das, ich will nicht mehr Christus vertrauen. Es kommt übrigens, dieser Ausdruck kommt aus dem Alten Testament, aus 4. Mose 15, Vers 30 und 31. Kann das jemand lesen? 4. Mose 15, Vers 30 und 31. Also hier haben wir es, vorsätzlich sündigen. In meiner Übersetzung steht, aber die Seele, die mit erhobener Hand etwas tut, die soll ausgerottet werden. Mit erhobener Hand, das heißt mit ganz bewusstem Vorsatz. Und dann wird ein Beispiel erzählt, gerade die nächsten Verse, als die Söhne Israel in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der am Sabbat Holz sammelte, Holz aufhob. Und dann haben sie ihn in Gefängnis gesetzt und haben den Herrn gefragt, was sollen wir machen? Und dann sagt der Herr, er soll gewisslich getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen außerhalb des Lagers. Warum? Er hat das Wort des Herrn verworfen. Das Wort des Herrn hat er verachtet. Sein Gebot gebrochen. Das war mit ganz bewusst, nein, ich will mir nichts sagen lassen von Gott. Ich mache meine eigene Sache. Das ist Rebellion. Und das ist hier dieselbe Sünde. Wenn jemand mit erhobener Hand sündigt und zurückgeht ins Judentum, sagt, nein, ich mach so, wie es mir passt. Ich gehe ins Judentum zurück. Dann gibt es kein, was sagt er? Dann gibt es kein Opfer mehr. Es ist kein Opfer mehr übrig. Wenn man das Opfer Jesu Christi verlässt und zu den Stieropfern und Sündopfern und Ziegenböcken und was weiß ich, für welche Tiere zurückgeht, die können nicht helfen. Das heißt, wenn man das Opfer Christi verlässt, gibt es kein anderes Opfer mehr, das uns zum Ziel bringt. Das einzige Opfer, das es könnte, hat man ja verlassen. Das will man ja nicht mehr. Dann geht man verloren, wenn man so stirbt, wenn man so nicht Buße tut. Vers 27, was bleibt aber übrig? Nur noch ein furchtbares Erwarten des Gerichtes. Er sagt, schaut, ihr geht zurück ins Judentum. Ihr geht wieder zum Tempel und ihr bringt wieder Opfer da und lasst den hohen Priester für euch das Blut hineinbringen und so weiter. Das hilft euch jetzt nichts mehr. Das geht noch ein paar Jahre und dann kommt das Feuer. Ein furchtbares Erwarten des Gerichtes und ein Eifer des Feuers, das im Begriffe ist, die Widersacher zu fressen. Merkt ihr, das im Begriffe ist, steht hier. Im Griechischen steht hier, ich weiß nicht, ob es bei euch so steht, steht es bei euch so? Vers 27. Das Feuer, das im Begriffe ist, die Widersacher zu fressen. Steht es bei euch nicht so? Schlachter? Nicht. Steht aber im griechischen Text. Das heißt, es ist unmittelbar bevorstehend. Wenn ich sage, ich bin im Begriffe zu kommen, dann heißt es nicht, ich komme in 3 Wochen. Nein. Also es heißt, er will hier zeigen, dann wartest du auf das Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes ist schon unterwegs. Es dauert nicht mehr lange, dann kommt das. Vers 28, nein, Pause. Genau.